Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute mit einem neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Michael Gümbel. Hi.
Hallo, freue mich.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch auf eine tolle Folge zu einem Thema, was wir bisher noch nie im Podcast gehabt haben. Und wir haben ja schon viele Podcast-Themen gehabt, ne, bei über 300 Folgen. Aber das Thema hatten wir noch nicht. Und ich bin mir sicher, dass fast 5 Jahren, als dieser Podcast gestartet ist, war das auch noch nicht so ein großes Thema. Weil da war noch eine Corona-Pandemie dazwischen, ne, und da ist das sicherlich auch ein Thema, was dann erst so ein bisschen dazugekommen ist. Du bist Geschäftsführer bei Arbeit und Gesundheit e.V. Ich würde gerne mit dir einfach einmal ganz kurz einsteigen. Wie war dein eigener Werdegang? Was macht auch das Unternehmen heute oder der Verein heute? Wie seid ihr da aufgestellt, dass du uns mal kurz einen Einblick gibst, wie er da so funktioniert?
Okay. Ich habe sozialwissenschaftliche Fächer studiert. Ich habe gejobbt im Studium auch und im Bahnhofsbuchhandel und bin da im Betriebsrat gekommen. Betriebsrat vorgeschlagen worden, gewählt worden. Und da habe ich angefangen mit Betriebsratsarbeit, habe dann auch bald angefangen, selber Seminare zu geben für Betriebsräte und fand das irgendwie ganz spannend, so die Mitbestimmung. Und habe dann angefangen als studentische Hilfskraft in der Technologieberatungsstelle. Die gab es damals noch in vielen Bundesländern. Inzwischen gibt es, glaube ich, vor allen Dingen noch in Nordrhein-Westfalen und in Berlin und in Rheinland-Pfalz Technologieberatungsstellen. Wir haben vor allen Dingen Interessenvertretungen beraten zu viel Technologie, IT-Fragen, damals 90er Jahre. Aber in den 90er Jahren war ja das Arbeitsschutzgesetz ganz neu, die Gefährdungsbeurteilungen waren neu. Das haben wir auch gemacht und ich als neuer Mitarbeiter da habe mich da auch eingearbeitet und habe dann ziemlich bald auch angefangen, selber dazu zu beraten und bin dann so rüber diffundiert quasi in die Beraterrolle da und habe dann da einen Job als Berater gehabt. Dann habe ich mich 2004 selbstständig gemacht mit einer Kollegin Sonja Nielborg zusammen und wir haben viel. Also eigentlich seit den 90ern habe ich auch schon zu Gefährdungsbeurteilungen gearbeitet, auch zu den psychischen Belastungen. Und das haben wir auch zusammen selbstständig viel gemacht. Und wir haben auch viel zu Gleichstellungsfragen, Genderfragen beraten. Und eigentlich schon seit der Zeit in der Technologieberatungsstelle kenne ich den Verein Arbeit und Gesundheit. Ja, okay. Wir haben schon seit den 80er Jahren, glaube ich, so eine Beratungs- und Informationsstelle betrieben in Hamburg für einzelne Beschäftigte und für Betriebe im Grunde zu allen Fragen von Arbeit und Gesundheit. Schwerpunkt damals war vor allen Dingen ein bisschen auch das Thema Berufskrankheiten. Also Leute haben die Vermutung, dass das, was sie haben, dass es auch eine Berufskrankheit sein könnte. Das ist dann oft nicht so einfach, die Anerkennung zu kriegen von der Unfallversicherungsträger. Und da, das machen wir heute immer noch, machen wir so eine fachliche Unterstützung dafür. Und da gab es irgendwann bei denen so die Frage vom Generationswechsel und wer soll das denn mal machen, wer will das denn? Und dann habe ich die irgendwann gefragt, was sie davon halten würden, wenn ich da einsteigen würde, weil ich das eigentlich eine tolle Arbeit fand. Und dann haben sie sich gefreut und so bin ich da reingekommen. Und dann sind wir bald schon auch ein ganzes Stück gewachsen, weil Hamburg so im Kontext von Fachkräftemangel gesagt hat, wir brauchen eigentlich eine Stelle, wo zum einen die psychisch belasteten Beschäftigten hingehen können, bis die einen Therapieplatz haben. Das dauert relativ lange. Ist auch die Frage, brauchen die eigentlich alle eine Therapie oder was brauchen die ansonsten? Und auch psychische Belastung war so 2015 gerade neu im Arbeitsschutzgesetz. Und es war klar, ich finde, ein bisschen weiter sind wir gekommen, aber es ist immer noch viel Bedarf da auch, die Betriebe zu unterstützen in der Frage, wie machen wir die Gefährdungsbeurteilung da.
Ja.
Und da haben wir dann den Auftrag gekriegt, quasi nochmal eine neue Stelle aufzubauen, die Anlaufstelle Perspektive Arbeit und Gesundheit, PAG. Genau, das machen wir seitdem und seit gut 2 Jahren auch in der Metropolregion, also im Umland von Hamburg, in Lübeck, Schwerin und Lüneburg haben wir auch Standorte, aber sind so zuständig quasi auch für den Hamburg-nahen Teil der 3 umliegenden Bundesländer. So, das ist so das Hauptgeschäft, kann man sagen, was wir machen. Da gibt es immer mal auch nochmal so kleinere Projekte nebenbei, aber das.
Okay.
Genau.
Sehr schön. Wir haben uns ja heute ein Thema rausgenommen. Genau, gerade schon gesagt, das gab es vermutlich vor Corona, war das noch nicht ganz so ein Thema. Vielleicht auch dein Eindruck, weiß ich nicht genau, vielleicht war es auch vorher schon ein Thema für euch. Und zwar geht es um das Thema Desk-Sharing heute. Und zwar auch insbesondere im Kontext der Gefährdungsbeurteilung. Gab es vorher nicht, oder?
Ich finde, wenn man so lange sich damit beschäftigt, dann irgendwann bin ich mal so darauf gekommen, naja, dass es so einen proprietären Arbeitsplatz gibt, wo nur ich dran sitze und nur meine Tasse drauf steht und so. Das gibt es in bestimmten Branchen, aber in anderen Branchen gibt es das gar nicht. Also zum Beispiel im Bahnhofsbuchhandel, wo ich gearbeitet habe, wir haben eigentlich immer Desk-Sharing gemacht.
Ja.
So im Krankenhaus, die würden das nicht Desk nennen, aber die teilen sich natürlich auch die Arbeitsplätze. Also eigentlich gibt es ganz schön viele Branchen auch, wo das total üblich ist, dass man nicht den eigenen Arbeitsplatz hat und so. Aber für die Büroarbeit ist das natürlich ein großer Wandel. Und es gab es vorher schon auch, aber es ist tatsächlich so, wie du ja auch ein bisschen so angedeutet hast, ne? Gab Corona, dann gab es die große Welle, Homeoffice, mobiles Arbeiten und dann, also wir haben es tatsächlich so richtig auch in Anfragewellen gehabt bei uns. Und dann kam irgendwann die Welle, dass die Arbeitgeber vor den leeren Räumen standen und sich gedacht haben, warum bezahle ich eigentlich so viel leeren Platz? Können die Leute sich nicht die Plätze teilen? Finde ich total nachvollziehbar. Aber wirft eben viele Fragen auf. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber du hast schon recht, ne? In manchen, wir haben in viele, viele Branchen und Bereiche, auch wenn wir in eine Produktion denken,
genau.
Da hat auch nicht jeder Meister einen eigenen Arbeitsplatz, sondern da gibt es ein Meisterbüro und da sitzt jeder dran, der gerade Schicht hat. Ne? Auch da haben wir natürlich so das Format des Desk-Sharings. Aber da heißt es halt nicht so, sondern da ist es einfach seit vielen Jahrzehnten gängige Praxis. Ne? Im Büro ist es irgendwie so das Hoheitsgebiet desjenigen, der davor sitzt.
Ganz genau, ja.
Ja. Und dann ist es natürlich irgendwann dazu kommen, dass wir deutlich deutlich mehr auch diese Konzepte haben, ne? Dass wir dort Desk-Sharing-Modelle haben. Wie war dort die Entwicklung? Ist das etwas, was wir heute immer noch haben, oder war das im Grunde genommen so mit Corona, wir haben freie Arbeitsplätze, also es war eben deutlich weniger Mitarbeiter ja auch vor Ort, dann hatten wir eine große, auch nach Corona-Zeit, wo wir eben ganz, ganz viel auch immer noch getauscht haben, ne, wo wir geschaut haben, dass natürlich nicht zu viele Mitarbeiter da sind, ne, wo dann auch viele Remote-Regelungen noch deutlich anders geregelt waren, als sie das mittlerweile sind. Ne. Wie ist da so dein Eindruck drauf, wie das aktuell ist? Ist das ein Modell, was noch sehr viel genutzt wird, oder ist es teilweise auch schon wieder rückläufig?
Nee, unser Eindruck ist, dass die Welle noch lange nicht vorbei ist. Wir haben im Moment viel auch Anfragen so zu grundsätzlich Büroumbau, Neubau. Da machen wir auch gerade ein Projekt zu. Und das ist eigentlich fast immer so, dass sie sagen, es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr, wir lösen das auf. Das ist ja schon eine große Veränderung, wenn man Büroraum einsparen will, heißt das ja immer, man muss auch ganz viel umbauen oder zumindest umorganisieren. Wenn man den einsparen will, heißt das ja, man gibt richtig Fläche ab, dann muss man also irgendwie viel organisieren daran. Das ist nicht so mal eben getan und da gibt es eine ganze Reihe Betriebe, die haben sich da auf den Weg gemacht. Aber es gibt immer noch viele auch, wo das jetzt ansteht. Und es gibt, das war, glaube ich, vorher auch schon so, dass es halt immer Betriebe gibt, die jetzt umbauen, neu bauen oder so. Und dann ist das jetzt immer das, was mit im Spiel ist.
Ja, ja, okay. Jetzt muss ich dafür vermutlich auch eine Gefährdungsbeurteilung machen.
Ja.
Gibt es da gesetzliche Vorgaben? Vielleicht kannst du da mal ausführen, wie so die Regelungslandschaft dazu ist.
Genau. Also, ich muss ja grundsätzlich für die Arbeit eine Gefährdungsbeurteilung machen, die aktuell ist. Und ich muss die sich ändernden Gegebenheiten anpassen. So steht es im Arbeitsschutzgesetz. Dementsprechend, Desk-Sharing ist eigentlich eine ziemlich deutliche Änderung der Gegebenheiten, wie es so schön juristisch heißt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Wenn man noch mal ein bisschen genauer guckt, es geht ja um Arbeitsstätten, Arbeitsplatzgestaltung da. Also es gilt die Arbeitsstättenverordnung. Und in der Arbeitsstättenverordnung gibt es die schöne Formulierung, dass es vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen muss. Und das ist jetzt so von unserer Sicht aus relativ spannend. Ich glaube, für die Praxis ist es ein bisschen ein leidiges Thema, weil eigentlich weiß das kaum jemand, wie macht man das denn eigentlich vor Aufnahme der Tätigkeit? So, hören dann häufig auch von den Fachkräften für Arbeitssicherheit. Naja, das kann ich ja noch nicht machen. Ich sehe ja noch nichts. Also wenn ich da nichts sehen kann, kann ich auch keine Gefährdungsbeurteilung machen. So. Und das ist ein bisschen das Dilemma, wo wir mit unserem Projekt gerade dran sind, dass wir sagen, es braucht eine Orientierung für Betriebe, wie mache ich denn eigentlich Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Tätigkeit? Und da sind wir jetzt so an dem Punkt, dass wir eigentlich ganz gute Ideen haben aus unserer Sicht, aber das ist so das Feedback, wenn wir sprechen so viel mit ExpertInnen und so zum Thema. Das Feedback, was wir kriegen, ist, dass wir wohl auf einem ganz guten Weg sind da auch.
Was sind das für Ideen, die ihr da habt?
Ja. Genau. Und das gilt auch fürs Desk-Sharing, würde ich sagen. Das ist alles eigentlich nicht so neu, nur wir stellen immer fest, das wird dann doch nicht so gemacht. So. Also der erste Schritt ist, ich muss erstmal die Anforderungen klar formulieren. Also ich muss wirklich mir ansehen, welche Tätigkeiten habe ich denn überhaupt? So, was machen eigentlich meine Leute? Und welche Anforderungen an die Raumgestaltung ergeben sich daraus? Also, haben die viel mit Unterlagen zu tun oder gar nicht? Dementsprechend brauchen sie mehrere Bildschirme, einen Bildschirm, größeren Bildschirm, kleineren Bildschirm, größeren Schreibtisch, kleineren Schreibtisch. So, das muss ich berücksichtigen. Dann muss ich wissen, was haben die so für Kommunikationssituationen bei ihrer Arbeit? Sprechen die am Telefon? Sprechen die in Videokonferenzen? Haben die BesucherInnen an ihrem Platz? Sprechen die mit Kolleginnen und Kollegen? Müssen die sich konzentrieren? Das, also gerade das ist eigentlich aus unserer Sicht die entscheidende Schwierigkeit, die oft übersehen wird, dass da schnell mal was geplant wird und so. Und dass dann aber die Arbeit eigentlich nicht mehr funktioniert. Wenn ich so ein Ein-Personen-Büro habe oder ein Zwei-Personen-Büro, kann ich alles machen, was ich brauche.
Ja.
Aber wenn ich jetzt eine größere Fläche habe und auch ich jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz habe, dann ist natürlich die Frage, passt der eigentlich zu dem, wie ich jetzt arbeiten muss? So. Und das ist eigentlich das Erste, wo ich eine wirklich gute, saubere Bestandsaufnahme machen muss. Und wenn ich so Desk-Sharing einführen will, dann ist es schon sinnvoll, so Typen zu bilden oder nach Abteilungen, nach Bereichen das zu erfassen. So, das sind die Leute, die machen so eine Arbeit und die brauchen das und das und so. Bewährt sich auch, finde ich, in der Praxis häufiger, wenn man sagt, es gibt schon so Homebases, also so eine Fläche, wo mein Team immer sitzt oder in aller Regel sitzen da die Leute aus meinem Team und da sind die Arbeitsplätze so gestaltet, wie wir sie dann brauchen und so. Und nicht einfach durchs ganze Unternehmen zu geistern. So. Aber erstmal so, das ist der erste Schritt. Man muss die Anforderungen formulieren und das gut erarbeiten. Und wir empfehlen auch da die Beschäftigten mitzunehmen, zu beteiligen, zu befragen. Und zwar nicht nur so, was wünscht ihr euch? Wollt ihr einen Kühlschrank haben? Und welche Farbe soll die Wand haben? Sondern sehr genau im Grunde so an den arbeitswissenschaftlichen Kriterien, an den technischen Regeln für die Arbeitsstätten sich zu orientieren und zu überlegen, welche wichtigen Fragen müssen wir die Leute stellen. Im Grunde ist es ein bisschen das, was ich schon gesagt habe. Aber so. Genau.
Ja, das macht Sinn, ja, eigentlich, ne? Aber ich glaube schon, weil das macht ja total Unterschied, ne? Ob ich an meinem Rechner sitze und stille Arbeit mache, ob ich aber stille Arbeit mache, wo ich mich sehr, sehr hoch konzentrieren muss, oder ob ich eben auch eine Arbeit mache, wo ich vielleicht 50% am Telefonieren bin oder vielleicht sogar 90%, ne? Das ist ein riesiger Unterschied, wie dann vielleicht auch solche Konzepte, Raumkonzepte gestaltet werden müssen, ne?
Ja, genau. Und, genau, also dann habe ich so ein quasi so ein Anforderungsprofil, vielleicht was man auch noch dazu sagen kann. Wir erleben, dass das viel auch Desk Sharing eingeführt wird und gesagt wird, wir machen jetzt auch New Work, die Arbeit, die Leute sollen ganz anders zusammenarbeiten. Deswegen setzen wir jetzt auch in größere Räume zusammen und so. Auch da muss schon ein Stück weit ein Konzept dahinter stehen. Wie sollten das eigentlich laufen? Also einfach nur zu sagen, wir machen dann New Work. Aber die Arbeitsabläufe bleiben genau gleich. Nur, dass ihr jetzt alle in einem Raum sitzt, das funktioniert nicht. Weil man muss sich auch überlegen, das eignet sich für bestimmte Tätigkeiten, ist das super. Und für andere Tätigkeiten geht's irgendwie gar nicht. So, da macht das keinen Sinn.
Ja.
Genau. Und dann habe ich was, damit kann ich eine Planung beauftragen. Wer immer das macht, je nach Firmengröße und so Möglichkeiten. Manchmal wird das intern geplant, manchmal wird das extern vergeben und so. Aber wichtig ist eben, dass ich damit quasi so eine Anforderung habe, die ich dann auch an die Planenden gebe und sage, so, das sind die Tätigkeiten und dafür musst du mir jetzt die Räume planen.
Ja, was kann man denn da für Gestaltungslösungen umsetzen? Also gibt es Möglichkeiten, ne, wo vielleicht auch viele Leute telefonieren müssen oder wo Stillarbeit stattfindet, die man auch in großen Raumkonzepten machen kann, ohne dass jetzt jeder in einem eigenen Büro sitzt?
Also ich finde, es gibt bestimmte Tätigkeiten, wo das einfach nicht Sinn macht, wenn alle in einem großen Raum sitzen. Also gerade wenn viel geredet wird und sich viel konzentriert werden muss, das sind beides so Sachen. Das ist einfach, also mit der Konzentration ist es so, ich habe nicht nur eine akustische Störung, sondern ich habe auch immer eine optische Störung. Unser Gehirn funktioniert einfach so, dass wenn da was durchs Bild läuft oder Geräusche sind, vor allen Dingen wenn es Sprache ist, dann geht das Gehirn immer mit der Aufmerksamkeit so ein Stück dahin. Und das ist ziemlich viel zusätzliche Arbeitsleistung, die wir dann anbringen müssen, das abzuschotten. Deswegen würden wir immer sagen, das ist schön, wenn ich die alle sehen kann. Und es ist auch schön, wenn mein Chef immer sehen kann, ob ich fleißig arbeite. Aber ansonsten spricht einfach sehr viel dafür, die Leute, also denen mehr einen ruhigeren Arbeitsplatz zu schaffen. So. Man kann das auch so machen, das ist wieder ein Vorteil von Desk-Sharing, dass man einfach wechselnde Möglichkeiten hat. So, also dass man super Bedingungen hat, um im Team auch gemeinsam was zu arbeiten und zu besprechen oder auch zu sagen, heute setzen wir uns mal alle zusammen und arbeiten den ganzen Tag so und wir müssen uns nicht doll konzentrieren, aber wir können immer zwischendurch miteinander quatschen über irgendwas, sowas. Und morgen müssen wir dann das, was wir gestern entwickelt haben zusammen, das müssen wir morgen konzentriert in Plan bringen und so. Da gehen wir woanders hin, wo wir ungestört sind. Und übermorgen quatschen wir mit lauten draußen in der Welt darüber, was wir uns jetzt überlegt haben. So. Und dann gehen wir wieder woanders hin. So. Also man nennt das so Activity-Based Working. So. Genau, je nachdem, was ich halt tue, habe ich die optimalen Bedingungen dafür. So. Man muss natürlich sagen, hinter diesen Open Space Konzepten steckt häufig die Idee, auch man würde dann Platz sparen. Aber wenn ich richtig gutes Activity-Based Working mache, dann spare ich nicht unbedingt Platz. So.
Okay.
Ich habe dann richtig gute Bedingungen für die Leute, aber ich muss natürlich auch die unterschiedlichen Möglichkeiten bereithalten und ich werde es kaum hinkriegen, dass jetzt verschiedene Teams immer zufällig genau, passgenau das andere brauchen. So. Also ich brauche immer einen Puffer, damit die Leute auch vernünftig arbeiten können.
Ja, okay. Was gilt es denn jetzt? Haben wir so ein bisschen auch über die unterschiedlichen Setups gesprochen, ne, die es braucht. Man muss es im Vorfeld ermitteln, ne, und festlegen und schauen, was habe ich denn überhaupt für Bedarf, ne, um eben nicht völlig am Bedarf vorbeizuplanen. Was haben wir denn dann auch in der Umsetzung solcher Desk-Sharing-Modelle für Risikofaktoren, die sich daraus ergeben. Also jetzt nochmal auch Richtung Gefährdungsbeurteilung. Das sind ja ein paar ähnliche und nochmal ein paar andere auch gegenüber normalen Arbeitsplätzen.
Ja, genau. Also was ich habe wie an einem normalen Arbeitsplatz ist die Frage von ergonomischer Gestaltung des Arbeitsplatzes. Wobei ich es halt nicht nur einmal habe für jede Person, sondern im Grunde jeden Tag neu. Oder also so endlos ist wahrscheinlich nicht die Auswahl der Arbeitsplätze, aber an jedem Arbeitsplatz nochmal neu müsste ich eigentlich die Passung machen, kommt das so hin. So. Das betrifft natürlich Akustik, haben wir schon drüber gesprochen, oder überhaupt Störung der Konzentration und so weiter. Was eine zusätzliche Belastung, vor allem eine zusätzliche psychische Belastung. In vielen Fällen ist zumindest in dem Übergang ist diese ganze organisatorische Frage. Wie läuft das jetzt eigentlich bei uns? Finde ich dann Platz? Dann gibt es meistens so Plätze, die sind ein bisschen beliebter und andere, die sind ein bisschen ungünstiger. Meistens hat das auch objektive Gründe, so, weil man sitzt zum Beispiel nicht so gerne, wenn ganz viel hinter einem laufen, die Leute und so. Das werden die Plätze sein, die eher nicht so gern genommen werden. So in der Ecke am Fenster ist wahrscheinlich beliebter. So, das heißt, die Leute haben auch nochmal zusätzliche Belastung dadurch, dass sie quasi ihren Alltag so organisieren, dass sie rechtzeitig da sind, um guten Platz zu kriegen oder sich ärgern
Handtuch,
müssen.
Ne? Dass sie ein Handtuch
ja,
draufschmeißen.
Das Ganze. So. Also wenn ich das Thema nicht habe, dass ich jeden Tag neu gucken muss oder mich für jeden Tag im Voraus einbuchen muss, dann habe ich einfach eine zusätzliche Arbeitsaufgabe nicht. Also, oder wenn es eingeführt wird, dann habe ich diese zusätzliche Arbeitsaufgabe, brauche die Zeit dafür und wird ja in der Regel dann nicht entlastet von anderen Arbeitsaufgaben.
Also wirklich ein zusätzlicher Risikofaktor oder Gefährdungsfaktor, genau, den wir einfach noch mit haben. Oder eine Belastung, ja.
Genau. Und auch, muss man sagen, wenn die Leute nicht gut mitgenommen worden sind, also das haben wir leider immer wieder mal, dann schafft das ganz viel Unruhe und Unzufriedenheit. Die Leute fühlen sich nicht wertgeschätzt dann auch. So, wir haben leider, also man muss sagen, bei uns kommen natürlich auch eher die schwierigen Fälle an. So, die suchen dann Beratung, auch die Beschäftigten, die sind irgendwann richtig entnervt und suchen Beratung. So. Dann ist das oft auch so, dass sie vorher eigentlich sich engagiert haben oder dass sie vorher auch denken, sie sind da gefragt worden, dann haben sie da ganz viel zusammengetragen und gesagt, das und das und das brauchen wir. Dann merken sie irgendwann, das ist überhaupt nicht berücksichtigt worden.
Okay.
Und dann ärgern sie sich viel. Da geht auch einfach viel Zeit drauf, muss man wissen, weil die Leute stehen in der Tierküche zusammen und unterhalten sich darüber und regen sich auf darüber. Das kann man alles einfangen, wenn man die Leute gut mitnimmt und wenn man wirklich auch ernsthaft über die Anforderungen spricht von den Beschäftigten. Das ist, finde ich, auch ein ziemlicher Belastungsfaktor. Und es geht noch weiter. Wir kennen eine ganze Reihe betriebliche Beispiele, wo das so ungünstig gestaltet ist, dass die Beschäftigten sagen, ich bleib lieber im Homeoffice. Da kann ich in Ruhe arbeiten, das funktioniert so. Und dann haben wir natürlich die ganzen Themen, die mit dem mobilen Arbeiten, also kommen die Belastung auch von Teamzusammenhalt und so weiter. Also man sieht sich weniger, man kommuniziert weniger und so. Es ist auch alles nicht gut für die Gesundheit.
Das stimmt. Das sind ja auch noch, sag mal, das geht dann auch nochmal so in Richtung auch psychosoziale Belastungsfaktoren, ne, mit rein. Welche haben wir dann noch? Also jetzt hattest du gerade schon mal auch natürlich das Team genannt, wenn ich dann doch lieber zu Hause arbeite, statt in meinem wunderbar designten Arbeitsplatz, ne, vom Desk-Sharing. Welche vielleicht auch psychosozialen Faktoren ergeben sich auch nochmal aus diesem, oder können sich aus einem vielleicht nicht so gut umgesetzten Desk-Sharing-Modell ergeben?
Also ich würde sagen, das sind im Grunde die wesentlichen, die vielleicht habe ich jetzt was nicht auf dem Zettel, aber so im Moment würde ich das sagen. Also die zusätzliche, also die Arbeitsintensivierung eigentlich, die ich habe, dadurch, dass ich zusätzlich nochmal was organisieren muss, was Zeit braucht, was vorher nicht da war.
Ungewissheit ist ja für viele Menschen ganz, ganz schlimm und ganz schwierig, weil ich da heute noch nicht weiß, wo ich morgen sitze.
Ja, genau. Genau, da stimmt, ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Auch so die Frage, wie wird eigentlich mit unklaren Fragen umgegangen oder wie wird auch mit Konflikten umgegangen in der Situation? Also es gibt die Frage, wie muss denn eigentlich so ein Schreibtisch hinterlassen werden? Und dann gibt es manchmal Teams, da taucht dann sowas auf, hier ist echt immer nicht so richtig sauber, wenn ich hier hinkomme und nicht so richtig ordentlich und so. Also dieses und diese Unklarheiten, das ist natürlich auch eine zusätzliche Belastung und vor allen Dingen braucht es auch immer wieder zusätzlich Zeit. So.
Ja.
Das ist das eine und die ganzen Fragen von sozialem Zusammenhalt und eben auch von guten sozialen Beziehungen. Wir erleben das häufig auch, dass die Führungskräfte nicht ganz glücklich sind damit.
Okay. Wie geht man mit solchen Themen auch um, wie Führung? Man kann jetzt nicht im öffentlichen Raum ein Mitarbeitergespräch machen, ne?
Ja, genau. Also das ist auch so ein Punkt, dass die Führungskräfte manchmal auch Schwierigkeiten haben, ihre Gespräche zu führen. So, wir haben das dann oft beobachtet, dass sie sehr am Rand in der Ecke sitzen, damit es ein bisschen ruhiger ist und so. Weil natürlich bei der Führungskraft ist das ja auch nicht so, dass die sagen kann, heute mache ich mal meine Personalaufgaben, meine Führungsaufgaben, morgen mache ich fachliche Aufgaben und dementsprechend sitze ich woanders, sondern gerade diese Führungsaufgaben, die kommen ja in jedem Moment, steht da jemand vor mir und sagt, ich weiß gar nicht, wie das und das geht. Und je nachdem, worum es geht, habe ich auf einmal ein ziemliches Führungsthema, weil ich denke, das ist jetzt keine Frage, wo ich nur einfach sage, geh rechts rum oder geh links rum, sondern wo ich eigentlich mal mit dieser Person darüber reden muss, wie machst du eigentlich deine Arbeit, dass du vor solchen Fragen stehst, so. Und dann sitze ich da im Großraumbüro mit ganz vielen anderen Leuten, das kann ich nicht machen, so. Also, genau, wo du das ansprichst, würde ich sagen, für die Führungskräfte ist das nochmal eine besondere Belastung, also. Und da muss einfach klar sein, die müssen eine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, wenn man denn sagt, die sollen damit drin sitzen. Also, und die sind oft unglücklich, damit auch, dass das eingeführt wird. Die haben ja eine wichtige Aufgabe, auch diese ganzen kleinen, schwierigen Fragen im Team zu managen. Also, gibt eine Reihe Fragen, die können sie gar nicht selber lösen, die müssen aber einfach einsammeln und weitergeben und auch da ein bisschen insistieren darauf, dass das gelöst wird. Und es gibt aber ganz viele Fragen auch, da muss es im Team eine Regelung finden, geben für. Und das sind für viele Führungskräfte ist das nochmal eine ziemliche Herausforderung, weil die eigentlich ja oft nicht Führungskraft geworden sind, weil sie sozial so kompetent sind und so, sondern oft, weil die einfach fachlich richtig gut sind. Und dann denkt man so, das Personalführung und so, das ergibt sich schon, das ist nicht so wichtig. Aber wenn ich quasi das ganze Team durcheinander wirbel mit Desk-Sharing, dann habe ich da eine Menge auch zu tun.
Dann habe
Und
ich auch ein paar
ja, genau,
Führungsthemen.
dann habe ich ein paar
Ne?
Führungsthemen. So.
Ja, das stimmt. Was sind denn jetzt adäquate Maßnahmen, die das dazu beitragen können oder dafür sorgen, dass das ein Modell ist, was gut funktioniert?
Ja, also. Gut planen erstmal, ne? Also gute Bestandsaufnahme machen und das dann auch so umsetzen. Also wirklich die Arbeitsplätze so zur Verfügung stellen, also wie die Anforderungen aus der Tätigkeit sind. Mir ist es immer total wichtig, deutlich zu machen, das ist nicht wünsch dir was von den Beschäftigten. So. Die meistens, wenn man sie fragt, was sie sich wünschen, wünschen sie sich in die richtige Richtung so. Also es ist schon sinnvoll, mit denen zu sprechen. Aber es hat oft in den Betrieben so einen Unterton auch von, die Leute sind so furchtbar anspruchsvoll und nörgelig. Das finde ich, darum geht es nicht, sondern es gibt ja echt eine ganze Menge gute Anforderungen, die in den technischen Regeln für Arbeitsstätten festgeschrieben sind. Ich darf ja selber auch im Arbeitsstättenausschuss mitwirken und an den technischen Regeln mitwirken. Ich finde da, wir haben uns da echt viel Gedanken drüber gemacht und da sind die Sozialpartner dabei. Das heißt, auch die Arbeitgeber haben zu jeder technischen Regel gesagt, ja doch, das ist schon gut, wenn wir das mal so festlegen. So. Wenn man das wirklich berücksichtigt, für jede Tätigkeit sich anguckt, wie müssen wir das gestalten, dann kann das schon mal super klappen. Und ich muss das Ganze organisatorische regeln. Ich muss die Leute im Vorfeld gut mitnehmen. Ich muss mir die Fragen anhören von denen. Ich muss mir überlegen, welche Antworten geben wir auf die Fragen. Ich muss nicht immer sofort eine Antwort haben, so. Aber so im Prozess muss es irgendwann eine Antwort geben auf die Fragen von den Beschäftigten, wie das laufen soll. Ich muss mir über die Schwierigkeiten am besten vorher Gedanken machen oder wenn sie auftauchen, spätestens muss ich sie ernst nehmen. So.
Aber sie dann auch nicht
Genau.
wegschweigen, ne, sondern sie schon dann auch annehmen, ne?
Ja, genau. Keine flapsigen Bemerkungen dazu. Das ist was oft sehr negativ ankommt, wo die Leute sehr verletzt reagieren, wenn sie tagtäglich irgendeine Sorge bei der Arbeit haben und dann ihr Vorgesetzter oder die Geschäftsführung, die sagt dann irgendwie, ja, bei mir ist auch nicht mal alles Gold oder irgendwie sowas. So, das ist echt sehr verletzend. Und ich glaube, wir haben Fachkräftemangel. Man kann sich das auch nicht mehr so leisten wie früher, dass man denkt, naja, die Leute sind ja froh, dass sie bei mir arbeiten dürfen. Die können auch woanders hingehen.
Was, wenn
Vielleicht noch eine Sache,
sehr gerne.
Eine Schwierigkeit, die oft auch nicht bedacht wird, ist, also das Sharing heißt ja, dass nicht alle gleichzeitig vor Ort sind. Aber ein gutes Gestaltungselement für die sozialen Beziehungen ist ja, es kommen regelmäßig alle zusammen. Wir sehen uns jetzt nicht mehr alltäglich alle zusammen im Büro, aber wir machen Dienstbesprechungen, Teambesprechungen und die machen wir vor Ort zusammen. Es kommen wirklich alle zusammen. So muss man vielleicht nicht so oft machen, aber dass man das macht, das ist total wichtig und gut. Und dann ist aber natürlich die Frage, okay, wenn die Besprechung zu Ende ist, wo arbeiten denn dann die Leute? Und wo arbeiten vor allen Dingen diejenigen, die über sind, also für die kein Arbeitsplatz da ist? Also auch da muss man eine gute Regelung finden. Aus meiner Sicht kann man auch sagen, naja, die Fahrzeit ins Büro, also das ist ja eine Wegezeit, also die ich im Büro nicht bezahlt kriege. Vielleicht kann man das auch mal in die Mitte des Tages legen, so dass ich morgens in der Besprechung im Büro bin, dann fahre ich nach Hause und arbeite ich da weiter. So, aber das muss man sich vorher überlegen und vorher besprechen. Und wenn man eine Interessensvertretung hat, sollte man es auch vorher in der Betriebsvereinbarung regeln oder Dienstvereinbarung, so dass es auch klar ist und dass nicht dann plötzlich da ganz viele Leute stehen und mit ihrem Notebook alle irgendwie am Besprechungstisch sitzen oder sowas.
Das wird eng, ne?
Ja, genau.
Okay. Was wäre so deine Empfehlung, wie oft man sich ja, den Arbeitsplatz auch wieder neu mit anguckt?
Ja, also ich finde, es geht so ein bisschen in Phasen. Ich könnte an dieser Stelle nochmal das mit der Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Tätigkeit erstmal
Gerne,
mal
ja.
weitersprechen. Also wir haben die Anforderung formuliert, dann geben wir Planung in Auftrag, dann kriege ich irgendwann Planung, so Pläne, ne? Und da würde ich sagen, das ist die erste Phase der Gefährdungsbeurteilung, dass ich fachlich begutachte, diese Anforderungen, die wir formuliert haben, finden die sich da in den Plänen wieder? Was Störung der Konzentration betrifft, was Raumbedarf betrifft, was Bedarf an Besprechungen betrifft und so. Das ist die erste Phase. Und dann geht die Planung immer weiter und spätestens kurz vor Einzug ist es wichtig, das nochmal zu aktualisieren und zu sagen, haben wir denn jetzt eigentlich alle Themen gut bewegt und möglichst alle Gefährdungen beseitigt auch. So. Dann startet der Betrieb, die Leute fangen an, im Desk-Sharing zu arbeiten und dann würde ich relativ bald so eine erste Wiederholung der Gefährdungsbeurteilung machen. Ich will immer nicht sagen, dann mache ich eine Gefährdungsbeurteilung und die nächste und so. Das ist ja im Grunde, ich bin ja einmal im Fluss und ich muss das nochmal aktualisieren. So. Und an dieser Stelle, also nach Aufnahme der Tätigkeit, ist es, glaube ich, besonders gut, auch mit den Beschäftigten nochmal ins Gespräch zu kommen. Also eine Befragung zu machen oder einen Workshop mit denen zu machen und genau durchzugehen, wie sind eigentlich die Situationen jetzt? Klappt das? Was gibt es für Schwierigkeiten? Wo müssen wir noch mal rein und so? Und das dann eben auch in das Dokument der Gefährdungsbeurteilung einschreiben und dann Verantwortlichkeiten festlegen und Umsetzungszeiträume und so weiter, wie man das so macht und die Wirksamkeitskontrolle. Und dann muss man ein bisschen schauen, wie gravierend ist es denn jetzt gewesen, wenn es eine Also wenn erstmal so der Eindruck ist, es klappt alles ganz gut, dann würde ich vielleicht nach einem Jahr nochmal so ein Update machen. Und wenn klar ist, oh, es gibt hier ganz viel zu bewegen, dann würde ich es früher machen. Also das ist, eigentlich gehen da so Wirksamkeitskontrolle und Erneuerung der Gefährdungsbeurteilung ineinander über, würde ich sagen. Also geht aus unserer Sicht eher darum, dass ich einen guten Prozess habe, als dass ich jetzt immer ein eigenes Dokument habe, was dann in einem Ordner steht und dann stehe ich irgendwann noch einen Ordner daneben. So, darum geht es nicht so sehr, aber es muss halt immer aktuell sein und ich muss dafür einiges tun, um das aktuell halten. Und das ist, glaube ich, gut, wenn man da Zeit auch rein investiert. Dann kann das gut funktionieren. Und für die Beschäftigten ist es natürlich super, wenn die mitkriegen, unser Arbeitgeber interessiert sich total dafür. Der hat nicht einfach nur gesagt, du kriegst keinen Schreibtisch mehr, sondern der macht sich richtig Gedanken darüber, dass es für uns gut ist. So, das ist toll, da bleibt man gerne und setzt sich auch gerne ein für den Arbeitgeber.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann habe ich natürlich auch das Gefühl, dass das gehört wird, ne?
Genau.
Also ich werde gehört, ne?
Genau. Und dann mache ich mir nämlich auch andere Gedanken auch über Wirtschaftlichkeit oder wie können wir unsere Prozesse optimieren oder so und gebe das auch weiter, weil ich weiß, wir sind hier im Fluss und das, was ich beitrage, das wird ernst genommen und so. Aber dafür ist es wichtig, dass ich auch das Gefühl kriege, wirklich meine Anliegen, die sich vielleicht erstmal nicht unbedingt rechnen, die werden auch richtig ernst genommen.
Ja, okay. Ja, spannend. Ja, und dann, ich glaube, das macht schon Sinn, also so wie du da auch sagst, ne, wenn ich dann, ich mache das erstmal auf dem Blatt Papier, ich sag mal mit so einem groben Plan auch, wie es nachher sein soll vor Aufnahme, und da muss ich eigentlich relativ zügig auch nochmal hergehen. Ist das denn jetzt auch so, ne, wie wir das aufgeschrieben haben, ne?
Genau.
Wenn du, und du hast ja jetzt viele Modelle gesehen, ne, und auch viele bei der Umsetzung begleitet, auch gemeinsam geschaut, was ist für euch das richtige Modell? Wenn ich dir jetzt eine Schwarz-Weiß-Frage stellen würde, welches wäre dein Modell? Lieber Büro, also Büro ohne Desk-Sharing oder Desk-Sharing-Modell? Wofür würdest du dich entscheiden?
Ich kommt natürlich, muss ich natürlich sagen, kommt drauf an. Willst du eigentlich nicht, ne? Aber
Wo überwiegen für dich die Vor- und Nachteile, ohne
ich
dass
glaube, also
du.
ich glaube, für die allermeisten oder für viele Tätigkeiten ist einfach das Einzelbüro oder das Zweierbüro immer noch die gute Lösung. Also das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist ja eigentlich über, ich weiß nicht, wie lange machen wir Büroarbeit? 200 Jahre oder wahrscheinlich noch länger. Das ist irgendwie sinnvollerweise entstanden, dass Leute meistens ein bisschen besser arbeiten können, wenn sie nicht gestört werden. Und das ist, wird auch morgen nicht so anders sein, glaube ich. Ich habe mal was, eine Sache gesehen, das fand ich richtig gut. In einer Hamburger Behörde gibt es das. Ganz kleine Einzelbüros und davor ist ein großer Besprechungsbereich. Das heißt, wenn die mitkriegen wollen und wenn die über den Flur quatschen wollen oder so, dann machen die einfach ihre Tür auf. Die KollegInnen sind total nah. Oder man kann sich mal eben darüber setzen und was quatschen. Und wenn ich jetzt mal meine Ruhe brauche, dann mache ich einfach meine Tür dicht und dann habe ich meine Ruhe, meinen Raum. Das finde ich eine ziemlich gute Lösung, wobei das gut geht auch. So.
Ja, spannend. Ja, ein spannendes Thema, wie ich
Ja,
finde.
finde ich auch.
Ja, danke, dass du das mal mitgebracht hast hier in diesem Podcast und uns ein bisschen Einblick mal gegeben hat, worauf man achten sollte und welche Dinge man, an die man vielleicht auch nicht so auf den direkt ersten Blick so denkt, ne? War jetzt, glaube ich, für mich auch noch mal ein paar Sachen mit dabei. Dankeschön.
Ja, super gerne.
Ja, danke, dass du
Schön.
da warst. Und natürlich
Okay.
euch auf jeden Fall auch weiterhin viel Erfolg in diesem Thema und natürlich auch in den vielen anderen Themen, die ihr mit bearbeitet.
Das wünsche ich euch auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.